Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher.
It is a wild job.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge von Wild Job. Heute melde ich mich aus von den Naturburschen. Das ist ein, ehe ich ihn jetzt vorstelle, frage ich mal, ist das ein Feinkostladen?
Genau, ein Feinkostladen.
Ein Feinkostladen, ja. In Düsseldorf-Flingern auf der Birkenstraße Nummer 129. Fotos gibt es ja dann auch noch auf Facebook zu gucken. Hier gibt es leckere Sachen und viel Käse, Gin, Weinproben kann man hier machen. Erzähl mal gleich noch was drüber und begrüße hier heute den Olaf Dietrichs. Der ist nämlich der Erfinder. Nee, falsch. Falsch, nicht direkt.
Komm nicht direkt, komm gleich zu.
Habe ich direkt wieder, falsch gemacht. Er hat was zu tun mit dem Dukör, einem Altbierlikör, den man zum Beispiel auch hier bei den Naturburschen kaufen kann. Und ehe ich jetzt das Wort abgebe, damit er sich selber vorstellen kann, erzähle ich nur kurz, wann uns unsere Wege gekreuzt haben. Das war nämlich, wissen Sie es noch, im Juni 2019 ja. Bei mir im Unternehmen. Da hatten wir nämlich so eine Stelle ausgeschrieben, das war total witzig, so Haustürgeschäft. Es ging um
Strom oder irgendwie sowas, ne?
Ja, es war also irgendwas so in der Art. Es war Haustürgeschäft und sie kamen rein und das Gespräch entwickelt war so eher so ein bisschen zäh, weil ich dachte da schon, oh Mensch, irgendwas trägt er da mit sich rum. Also es war so, sie macht jetzt nicht den Eindruck, sie wollten nicht.
Ich hatte ihren Azubi etwas verunsichert, genau. Weil der wollte irgendwas von mir ausgefüllt haben und genau. Unterschrieben und da habe ich gesagt, das mache ich nicht.
Genau,
also.
Genau. Und da kam, genau, haben sie völlig recht, und da kam unser armer Azubi und sagte, da sitzt ein ganz schrecklicher Bewerber, der ist so ein bisschen, der will das nicht ausfüllen. So. Und dann bin ich mit dem, habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt musst du so ein schwieriges Gespräch führen, aber das war alles andere als schwierig und endet ja, beziehungsweise es gipfelt dann hier in diesem Laden. Und warum das so ist, das erzählen wir doch mal ein bisschen. Und jetzt erstmal, mit wem sitze ich denn hier? Stellen Sie sich mal kurz vor.
Ja, hallo. Erstmal, ich bin der Olaf Dietrichs, 51 Jahre alt, gebürtig aus Gevelsberg, also nicht aus Düsseldorf. Nein, ist nicht schlimm. Ich wohne der Liebe wegen hier.
Das ist
seit
gut
6 Jahren. Und ja, ich bin 51 Jahre alt. Hab mit 16 eine Ausbildung angefangen als Brauer und Melzer. Hab dann hinterher noch ein, zwei Jahre als Bier.
Düsseldorf? Muss da kurz dazwischen fahren?
Nee, in Wuppertal bei der Wicküler Brauerei. Das gibt's alles schon gar nicht mehr. Das ist schon lange her.
Ja, Wicküler.
Also über 30 Jahre her.
Ja, ja.
Und ja, habe dann meine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung noch knapp 2 Jahre dort gearbeitet, bis Beginn der Bundeswehr. Mhm. Hab meinen Bundeswehrdienst als Geschäftszimmersoldat absolviert bei einem Feldjäger Dienstkommando in Unna. Und nach dieser Bundeswehrzeit habe ich eine Umschulung gemacht. Ich wollte noch eine kaufmännische Ausbildung machen und das war für mich damals zwingend, die als Reiseverkehrskaufmann, weil ich wollte ja etwas Angenehmes damit verbinden und okay. Urlaub mache ich gern.
Ich hake aber mal eben ein, jetzt greifen Sie natürlich wieder, wie die Düsseldorfer so sind, die greifen immer vor, das kommt ja gleich erst.
Ach so.
Bei dem ersten Programmpunkt, beziehungsweise bei Programmpunkt 2, ich halte fest, Olaf Dietrichs ist 51 Jahre alt, gebürtiger Gevelsberger und nun schon lange wohnhaft in der schönsten Stadt am Rhein.
Genau. Ich bin geschieden und wieder liiert.
Hab, schön, beides.
Ja, habe aus erster Ehe einen 17-jährigen Sohn oder knapp 17-jährigen Sohn.
Habe ich auch.
Und mit meiner jetzigen Partnerin einen 5-jährigen Sohn, also relativ spät nochmal Papa geworden.
Ja.
Das Beste, was ich je gemacht habe. Und meine Partnerin hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Also bei uns hat jeder zwei Kinder und zusammen haben wir 3.
Okay. Ja. Patchwork.
Genau.
Funktioniert gut.
Ja.
Ja, super.
Ja, funktioniert gut, ist aber immer eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich. Ja. Gut, dann erstmal vielen Dank für die Vorstellung und dann kommen wir jetzt direkt zum, ja, eigentlich ist es der zweite Programmpunkt, das heißt nämlich, haben Sie gut hergefunden?
Haben Sie gut hergefunden?
Also in dem Punkt haben Sie gut hergefunden. Da geht es ja tatsächlich, wie der Name das so sagt, die ersten beiden Folgen haben es ja auch schon gezeigt. Wie ist jemand auf seiner Lebensautobahn bis hier, der Herr Dili ist jetzt bis zu den Naturburschen hingekommen und wie ist das, wie hat das alles funktioniert? Welche Umwege gab es da, welche Schwierigkeiten gab es da? Und so gebe ich jetzt weiter an den Herrn Dili. Erzählen Sie mal, wie haben Sie hierher gefunden?
Ja, also ich habe irgendwann mal die 10. Klasse in Gevelsberg auf der Hauptschule abgeschlossen mit der Qualifikation mittlere Reife. Hab dann eine Ausbildung zum Brauer und Melzer angefangen, auch beendet. Und als Brauer und Melzer bei der Wikula Brauerei in Wuppertal noch knapp 2 Jahre nach der Ausbildung gearbeitet. Bin dann zur Bundeswehr gegangen als Geschäftszimmersoldat.
Geschäftszimmersoldat?
Ja, also ganz da nichts machen quasi. Also. Ganz normal für die Wehrpflichtzeit von 12 Monaten war ich da.
Geschäftszimmersoldat?
Ja, also Geschäftszimmersoldat und Cheffahrer war ich. Also ich musste unseren Major fahren, wenn er denn gefahren werden wollte. Das war ein schwieriger Beifahrer, weil er wusste es immer besser. Ja. Und aber seitdem weiß ich, dass auf deutschen Autobahnen das Rechtsfahrgebot gilt. Und war auf jeden Fall nicht verkehrt.
Das ist cool.
Ja, also Bundeswehrzeit, wie gesagt, möchte ich nicht missen.
Okay.
Hemden falten kann ich heute noch.
Ja, gut.
Und war eine schöne Zeit. Nach der Bundeswehrzeit habe ich dann eine weitere Ausbildung begonnen in Form einer Umschulung zum Reiseverkehrskaufmann. Also ich wollte auf jeden Fall noch eine kaufmännische Ausbildung haben.
Bierbrauer und Reiseverkehrskaufmann.
Genau, also längerfristig betrachtet damals wollte ich in den Außendienst.
Okay.
Ja, da ist nicht zwingend eine kaufmännische Ausbildung für notwendig. Also da laufen auch welche rum, die sind gelernte Maurer.
Definitiv.
Ja, aber ich wollte halt eine kaufmännische Ausbildung und habe die ganz bewusst im Reisebüro machen wollen, eben wegen der schönen Reisen, die man auch machen kann. Und habe die erfolgreich abgeschlossen. Bin nach dieser Ausbildung erst einmal für ein Jahr in eine Brennerei gegangen. War da so ein Mädchen für alles, weil also gefundenes Fressen, der brauchte ein Mädchen für alles. Also ich habe morgens Schnaps gemacht, mittags Schnaps ausgefahren.
Und also wieder so eine Art Geschäftszimmer.
aber das war ein ausgefüllter 14-Stunden-Tag.
Okay. Okay.
Ja, also mal locht wie ein Esel und bezahlt wie ein Pony. Ja, also das war nicht so toll.
Mhm.
Vom Klima ja super, ja, aber Bezahlung war grauenvoll.
Mhm.
Hab dann nach knapp einem Jahr dort wieder aufgehört und bin nochmal für 3 Jahre ins Reisebüro gegangen. Mhm. Hab das also erstmal gelebt, was ich da vorher so gelernt habe, sprich die ganzen Inforeisen, die ganzen Urlaube, die es da relativ günstig gab. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt möchte ich in den Außendienst, aber richtig. Bin dann zu Albi Fruchtsäfte, so als Einstieg war das damals, da habe ich angefangen. Ja, die kennen viele, also die gibt es auch heute noch. Da ist das, die sind mittlerweile von Edeka gekauft worden, also als Eigenmarke, glaube ich. Also
früher war das, war ganz Gutes, glaube ich.
Ja, ist es auch heute noch, ja. Also so ist es nicht, aber das Geschäft an sich ist verkauft worden. Da war ich dann 4 Jahre, bin dann zur Jever Brauerei.
Schon besser.
Ja, das war.
Jetzt wird's spannend.
Das war
jetzt
perfekt. Da wäre ich auch wahrscheinlich bis zur Rente geblieben, wenn die nicht zu Brau und Brunnen und hinterher zur Radeberger Gruppe übergegangen wären. Das ging recht schnell. Nach etwas mehr als einem Jahr sind die verkauft worden.
Gibt es eigentlich noch richtige, selbstständige, größere Brauereien? Gibt es die noch? Also außer jetzt den kleinen Hausbrauereien wie in Düsseldorf jetzt hier?
Private?
Ja.
Wenn Sie so wollen, ist die Warsteiner Brauerei eine private und die Krombacher. Die haben zwar auch was dazu gekauft, aber die sind auch in Familienbesitz.
Die haben wieder
andere gekauft, genau. Also eigentlich, wenn Sie 5 Stück in Deutschland nehmen, dann ist der Großteil abgegriffen. Ja.
Okay.
Bis auf die kleinen Hausbrauereien, vor allem in Süddeutschland. Da gibt's
Oder in Düsseldorf.
Aber in Süddeutschland gibt es halt die meisten. Da gibt's,
in Köln sagt man ja, ich muss den jetzt einfach bringen. In Köln sagt man ja, soll es auch Brauereien geben. Aber ich glaube, das ist ein Gerücht, oder?
Definitiv.
Okay. So, ich habe ihn jetzt gebracht.
Auf jeden Fall.
Entschuldigung.
Unbedingt. Nein, ich habe früher sogar bei Wikula Kölsch abgefüllt.
Ah, ja.
Und bei Jever, als es zu Braunbrunnen überging, Da war ich noch kurz dabei, da habe ich sogar Kölsch verkauft. Ja, ja. Weil das war in diesem Portfolio. Und dieses Braunbrunn ist dann nach 3 Monaten schon an die Radeberger Gruppe verkauft worden. Also Radeberger ist Dr. Oetker. Mhm. Und da ging es dann nach Sozialplan. Und da ich ja der Letzte war, der gekommen ist, dann habe ich natürlich auch gesehen, dass ich schnell wieder wegkomme, weil es hätte mich eh erwischt. Mhm. Bin dann zu Nestle Waters gegangen. Mhm. Das war eine Katastrophe, das habe ich am ersten Tag schon bereut. Ach, also da habe ich abends im Hotel gesessen und habe echt fürchterlich geweint. Da war ich fix und fertig. Also das ging gar nicht. Das war man wusste eigentlich gar nicht, dass ich anfange, als ich da in der Zentrale auflief.
Also so anonym.
Ja, genau. Ich hatte bis zum Schluss keine Visitenkarten. Ich war nur 5 Monate da, weil ich habe schnell gekündigt. aber ich hatte bis zum Schluss keine Visitenkarten. Ja. Ich hatte ein Auto, das war Schrott. Das war wirklich Schrott. Mhm. Und der muss nicht toll sein, aber der muss funktionieren. Ja. Gerade im Außendienst, sonst wird es schwierig. Ne?
Ja.
Ich hatte kein Faxgerät, ein Prepaid-Handy haben die mir gegeben. Und da habe ich gesagt, okay, was soll ich damit? Da waren dann 20... Mark? Nee, Euro waren es damals doch schon. 20 Euro Gesprächsguthaben drauf. Und dann habe ich die wohl recht fragend angeguckt und gesagt, was soll ich tun? Da bin ich nach einem Tag mit durch. Ja? Ja, ich soll meine Kunden anrufen und die bitten, dass sie mich zurückrufen. Und ich habe gesagt, das ist mir so peinlich, das mache ich auf gar keinen Fall. Da habe ich mich strikt gegen geweigert. Und wenn dann mein Chef angerufen hat, hast du hier schon, hast du das schon? Habe ich gesagt, nein, geht nicht, mein Handy ist alle. Ne? Dann hatten wir den 3. des Monats und ich war fertig. Also es ging hinten und vorne nicht. Und wie gesagt, ich habe mich da auch mit Händen und Füßen gegen gewehrt, das zu tun. Weil ich auch gesagt habe, die Kunden, die bleiben ja bei mir wahrscheinlich immer irgendwo gleich.
Ja.
Ja, und ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren. Und, und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, das geht gar nicht. Habe mich dann, ich glaube, im ersten Monat schon bei der Warsteiner Brauerei damals beworben. Die haben groß gesucht und die haben mich dann auch genommen. Mhm. Da habe ich dann 2004 angefangen. Genau, 2004 angefangen. 2003 ist mein erster Sohn geboren und 2004 habe ich dort begonnen. Im September mit 14 anderen. Und ja, da konnte man auch gucken, wie schnell das da gewechselt wird. Mhm. Ja, also von den 14 ist heute noch einer da. Mhm. Also ich glaube, ich war der Vorletzte, der davon letztendlich gehen musste. Mhm. Aber okay, da war ich 14 Jahre. Ja, 14 Jahre, über 14 Jahre und habe da irgendwann einen Chef bekommen, der mochte mich nicht, ich mochte ihn nicht. Ich hatte eine üble Scheidung laufen und bekam einen Herzinfarkt damals mit 42, meinen ersten Herzinfarkt. Und ja, dann war ich erstmal 10 Wochen außer Gefecht, habe dann viel zu früh wieder angefangen zu arbeiten. War wirklich so.
Weil sie dachten, sie müssen wieder.
Ja, arbeiten, klar.
Weil sie wieder wollten. Ne? Weil sie
dachten, ja, klar, schlechtes Gewissen irgendwo. Ja. Und wie gesagt, ich hatte einen Chef, der konnte mit mir nicht viel anfangen. Ich mit ihm leider auch nicht. Und das hat er mich auch spüren lassen. Und dann ging das natürlich.
Ja, klar. Ne?
Das ging ein paar Jahre so weiter und bekam irgendwann, habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Da hatte ich schon meine neue Partnerin hier in Düsseldorf. Und ja, Burnout. Ne? Ja. Also ich stand irgendwann mal beim Kunden auf dem Parkplatz und habe gesagt, also ich saß im Auto weinend, nicht weil mich da irgendwas Schlimmes erwartet hätte, wäre ein Routinebesuch gewesen. Also, ich habe gesagt, ich gehe da nicht mehr rein. Dann habe ich da erstmal 1,5 Stunden gesessen, geweint, bin dann nach Hause gefahren und habe dann gesagt, ich glaube, ich muss was tun. Ne? Also meine Partnerin dann auch.
Stimmt.
Ja,
ja, ja,
bin dann vorstellig geworden in diversen Kliniken, die einem sehr schnell mit irgendwelchen Psychopharmaka auf die Beine helfen wollen. Das habe ich komplett abgelehnt und habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Und um Zeit zu gewinnen, war ich dann in so einer Klinik, aber ohne irgendwelche Pillen, also in der Tagesklinik. Ja. War ein Jahr außer Gefecht, also krankgeschrieben. Aber gut ging es mir in der Zeit immer noch nicht. Ja. Das Schlimme daran war damals, meine Partnerin war mit unserem Kind schwanger und ja, das war für die natürlich auch keine schöne Schwangerschaft. Ja. Also schwanger, stellt man sich, ist ja eine super Sache und praktisch das Größte, was es überhaupt gibt.
Ja.
Ja, und ich hing da neben wie so ein Schluck Pudding, weiß aber auch gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht oder wenn sie nicht neben mir gesessen hätte. Ja. Also da, das waren so Zeiten, ja, was soll ich sagen? Burnout, wenn ich wählen müsste, Burnout oder Herzinfarkt, dann nehme ich den Herzinfarkt. Weil da weiß ich, wo ich ran muss. Beim Burnout den Schalter zu finden, das...
Das kann man auch wirklich nur nachvollziehen, wenn man das
durchgemacht hat. Ja. So, sollte man, also es ist nicht, nicht empfohlen zum Nachahmen, aber
kann man nichts gegen machen. Ne?
Das schlecht.
Kommt ja einfach.
Schlecht, genau. Genau.
Mein Herzinfarkt auch, aber
richtig.
Da wissen Sie, wie Sie das sagen.
Genau. Also mein erster Herzinfarkt war definitiv Stress.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, da fing das so mit an, dann die Scheidung und also das war echt ein Rosenkrieg über Jahre. Mhm. Ja, und dann bei der Arbeit, und irgendwann war der Eimer halt voll. Ja, dann war ein Tröpfchen zu viel drin. Mhm. Als ich dann so langsam wieder ein bisschen Licht gesehen habe und habe gesagt, so dann und dann peile ich mal an, wieder arbeiten zu gehen, bekam ich meinen zweiten Herzinfarkt. Mit 46, da war mein kleiner Sohn, gerade ein halbes Jahr alt. Also es war keine schöne Zeit. Ja, und dann kam ich zurück, so mit Wiedereingliederung und so. Und ja, und der Chef, der hat mich dann versucht, systematisch fertig zu machen. Ja. Und das ging dann noch 3, 4, 5 Monate so. Und dann hat er gekündigt.
Sie haben eine Party gemacht.
Ja, klar. Und danach konnte man sehen, wie meine Zahlen besser geworden sind. Ja. Weil ich habe mich ja sonst auch irgendwie gesträubt. Ich bin so, was ich nie war, ein Ja-Sager. Da hat man nicht immer Freunde durch, aber man macht sich das natürlich auch nicht leicht.
Ja.
Und bei dem Chef mal dreimal nicht. Und wie gesagt, der hörte dann irgendwann auf. Und danach lebte ich so richtig auf.
Ja.
Dann hieß es, es kommt eine Unternehmensberatung in die Brauerei, weil die machen seit 20 Jahren, also so lange wie ich da war, mit Minuszahlen gemacht, und zwar rasant. Ja, also die hatten damals... Als ich angefangen habe, haben die 3,8 Millionen Hektoliter Bier gemacht. Mhm. Und als ich aufgehört habe, noch 1,8 Millionen. Und das sind Millionenbeträge, die da durchgehen. Und wie gesagt, da kam dann irgendwann eine Unternehmensberatung. Da habe ich schon so gedacht, na, die werden gucken, was früher mal war. Mhm. Und ich habe dann mal einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt. Der ging auch direkt durch mit 30%. Und brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dann hatte ich einen besonderen Kündigungsschutz.
Ja.
Und sollte auch recht behalten. Im Januar kamen die dann auf mich zu. Im Januar, welches Jahr war das? 2018 kamen die auf mich zu und meinten, ey Olaf, also irgendwie, du schaffst das ja hier alles nicht mehr. Und ich sag, boah, hör auf zu quatschen. Ich bin zu alt, zu teuer und war zu viel krank. Ne?
Genau.
Über nichts anderes reden wir hier.
Ja, klar.
Ja, aber du bist ja total gefasst und also das sieht ja fast so aus, als würde das gar nichts ausmachen. Ich sage, pass auf, erstens reden wir nur über den Job. Ich sage, und zweitens habe ich eigentlich schon dreimal mit dem Sensenmann geboxt.
Genau.
Zwei Herzinfarkte. Ja. Und ich sage, was glaubst du, wovor ich noch Angst habe?
Ja, klar.
Und dann haben die mir ein Angebot gemacht, wo sie sagten, ja, das ist ja schon doppelt so hoch, wie sie vom Gesetzgeber her müssten. War wohl auch so. Und dann haben wir eine gute Bekannte, die ist Rechtsanwältin für Arbeitsrecht, vertritt aber immer nur die Arbeitgeberseite.
Mhm.
Aber die konnte uns natürlich auch gut beraten und hat gesagt, hey Olaf, von dem, was die gesagt haben, das mal zwei und dann ist das in Ordnung. Ja, dann haben wir uns vor Gericht getroffen, hab denen das auch gesagt, da sind die fast vom Sessel gefallen, unverschämt hin und her, und ich habe gesagt, gut, dann eben nicht. Also da war ich total tiefenentspannt, ging aber auch nur wegen meiner Partnerin, weil die ist Lehrerin, also wir waren finanziell abgesichert.
Okay. Nichts gegen den Berufsstand des Lehrers.
Nein, auf keinen Fall. Also wenn da schlecht drüber gesprochen wird, so in der Presse, da sollte jeder mal drüber nachdenken, was er so erzählt.
Hab selber.
Also ich möchte mit dem Lehrer nicht tauschen in Deutschland, genau, wirklich nicht.
Zum Teil nicht. Na,
ganz, ganz bestimmt nicht. Und zu Covid-19-Zeiten mal dran.
Ja, genau.
Ja, also das nur am Rande.
Okay.
Ja, wie gesagt, sie ist verbeamtet, also von daher waren wir auf der finanziell sicheren Seite und dementsprechend konnte ich natürlich da auftreten und ich wusste auch, ich würde gewinnen. Und dann sagte der Richter, ja, pass auf, also unter 90.000 läuft hier gar nichts, und dann saß da mein Personalchef damals so recht siegessicher und sagte, ja komm, dann mach 90.000, dann mach mir den Sack zu. Und dann habe ich geguckt, ich sage, 90.000 ist nicht doppelt, wir machen hier gar nichts zu. Ne? Bin also wieder gegangen und nach 2, 3 Wochen muss ich dann mein Auto abgeben. Das war nur, ne, nur ärgern. Da habe ich gesagt, alles klar, könnt ihr euch abholen. Nee, soll ich schon nach Warstein bringen. Ich sage, ich bringe gar nichts, ich bin freigestellt. Ich sage, ich mache nichts. Ne? Ich sage, mit dem Zug wieder zurück, bin den Tag unterwegs.
Ja, klar.
Ja, aber sie hätten keinen zum Abholen. Ich sage, das ist ja jetzt nicht mein Problem.
Nein, genau.
Dann riefen die wieder an, pass auf, wir haben ein Büro im Medienhafen in Düsseldorf von den Marketingleuten. Den sollte ich da hinbringen. Ich sage, pass auf, vom Medienhafen zu mir, das ist so genauso weit wie von mir bis zum Medienhafen. Ja, ich sage, siehst du, dann kommt einer aus dem Medienhafen und holt das Auto ab. Nee, da hätten die keine Zeit für. Ich sage, siehst du, ich auch nicht. Hat dann noch 3 Wochen gedauert. Also,
das ist ja so ein großes Unternehmen.
Traurig.
Echt traurig.
Ja, traurig. Ja. Ja, haben dann das Auto abgeholt, wie gesagt, um mich zu ärgern. Nicht, weil sie es braucht. Die haben zig Autos. Und konnten sie gerne nehmen. Haben sie dann auch nach 3 Wochen irgendwann geschafft. Da kam dann irgendeiner mit dem Rentner und dann haben sie das Auto geholt. War schon witzig. Und haben dann auch die Abfindung gezahlt, die ich haben wollte.
Okay.
Ja, und mit komplett Lohnfortzahlung. Also ich habe die doppelte Abfindung von dem bekommen, was die mir angeboten haben damals. Und die doppelte Kündigungsfrist. Mhm. Hat mir in der Zeit in aller Ruhe einen Job gesucht bei einer Düsseldorfer Hausbrauerei. Da sage ich jetzt mal nichts.
Nein.
Das war, okay, wir haben angefangen. Ich habe dort angefangen im Januar, also nahtlos. Sollte da den Vertriebschef sollte beerben.
Mhm.
Ja, und die machen super Bier. Das ließ sich super verkaufen. Aber ich habe da mir ist nach 4-5 Wochen hatte ich einen Tippfehler in einer Rechnung.
Sie hatten den?
Ich hatte den. Mhm. Da stand dann statt 2000, 20.000. War aber weiter gar nicht schlimm, weil die Rechnung ist nicht rausgegangen. War nur schon gebucht bei uns im System.
Mhm.
Was hieße, damals hieß 2 Stunden Arbeit, um das wieder wegzukriegen, war recht umständlich. Und dann wurde ich zitiert ins Büro bei einer Prokuristin, also die Buchhalterin und der Braumeister waren Prokuristen. Die haben mich dann da dort in den Mangel genommen und habe ich gesagt, Freunde, und habe gefragt, ob es nur geht.
Mhm.
Habe ein Gespräch beim Inhaber gehabt damals, danach, oder gewollt. Dazu sagen muss ich, als ich angefangen habe, hatte ich um Urlaub gebeten für eine Zeit während meiner Probezeit, weil der schon geplant war. Und da sagte man mir, warte mal bis Ende Februar und dann gucken wir mal. Da kriegte ich postwendend dann die Absage für die Urlaubszeit und dann habe ich meinen Chef halt gefragt, ob das irgendwas damit zu tun hätte. Und dann guckte der so, ja, und selbst wenn, kam dann, ich sage, ja, wenn das so wäre, dann würde das jede Menge über ihre Sozialkompetenz aussagen. Da hat er dann 2 Wochen gebraucht, um das wegzuatmen. Und da wusste ich natürlich schon, also hier bleibe ich nicht und will ich auch gar nicht. Hab da also dann während der Probezeit die Kündigung bekommen. Ja, konnte da gut mit leben, weil meine Frau war ja immer noch Lehrerin. Also wir waren finanziell immer noch abgesichert. Deswegen, ja, ist es natürlich auch leichter, bei so einem Arbeitgeber zu sagen, hör mal, das Ganze mit sonst wem machen, aber das tue ich mir nicht mehr an. Na? Ja. Zu der Zeit parallel war das, da hatte ich einen Freund, oder einen Bekannten, muss ich sagen, einen Bekannten, der hing mir schon jahrelang in den Ohren, Olaf, lass uns ein Getränk auf den Markt bringen. Du kannst das doch alles. Und dann wollte er sich irgendeine so eine Wodka-Manufaktur in Süddeutschland angucken, hat er auch gemacht. Hat das Zeug auch mitgebracht, schmeckte grausam. Mhm. Aber der Typ in Süddeutschland wollte 25.000 Euro dafür haben. Und da habe ich gesagt, hör mal, was der dir dafür bietet, das kann ich alles selber. Nein, das war so überhaupt, dass ich mich mal mit so einem Gedanken überhaupt befasst habe. Ja. Das war Februar, März 2019, also letztes Jahr. Mhm. Und mit meiner Partnerin haben wir natürlich auch mal darüber gesprochen und habe gesagt, nee, also da mit dem Wodka, jetzt war ich ja nur arbeitslos und irgendwann kam sie, ich gebe mir ein Glaschen, sagt sie, hier, probier mal. Und ich habe es probiert, ich so, ach, das ist wohl lecker, ne? So ist das, das ist Alpilikör. Wäre das nichts für dich? Und dieses, wäre das nichts für dich, das war sofort nicht so, ach, schnapp sie dir, das war direkt so da.
Also die Lehrerin, die hat daran positiv
schuld. Die hat dem Bierbrauer gezeigt, wie es geht quasi. Also sie kann sehr gut kochen, muss ich sagen. Also die hat einen guten Gaumen, also die weiß, was zusammenpasst. Ja. Und irgendwann war die mal ein Stündchen verschwunden, kam wieder und sagte, hier, probier mal. Und wäre das nichts? Ich sage, ja, doch, das wäre was. Und das war wirklich sofort was. Das war also von Anfang an kein Spaß. Mhm. Ja? Zwar, klar, so im Hinterkopf, okay, was muss man alles machen? Das schaffen wir nie. Und um Gottes Willen, ne, geh weg. Ne? Früher in den Warschauern, wenn es ein neues Produkt gab, das kriegte man dahingestellt und da war alles fertig. Ja? Und dann bin ich in den Laden, da waren die gelistet und musste nur diese Listung umsetzen. Das war einfach.
Ja.
Und da habe ich gesagt, naja, komm. Und bei der Sache war das halt anders. Und dann fing das schon an, okay, wir suchen mal, wir gucken mal, wie das so geht. Dann haben wir aus einem Altbier letztendlich dann 5 gemacht. Mhm. Also in Düsseldorf werden 6 Stück gebraut und 5 davon sind drin. Mhm. Und ja, in so einigen Sitzungen haben wir dann halt rausgefunden, welches Bier ein bisschen mehr, welches ein bisschen weniger, wie viel Zucker oder Zucker wieder raus und so weiter.
Welches Altbier hier ist eigentlich so, wenn Sie sagen, das süffigste?
Für mich?
Von den bekannten
Düsseldorf. Ja. Also ich persönlich trinke am liebsten Schumacher.
Schumacher.
Trinke ich persönlich.
Kennen Sie eigentlich dieses Kürzer?
Kürzer kenne ich auch.
Kürzer?
Ja.
Kürzer.
Ja.
Finden Sie das?
Finde ich auch gut.
Ja?
Ja, das ist etwas milder noch.
Genau, ist aber auch ein bisschen exotisch, ne?
Genau.
Also schmeckt nicht so, wie die anderen Düsseldorfer.
Das ist milder, aber vom Malz her ein bisschen kräftiger, aber dafür weniger Haufen drin. Also deswegen,
das schmeckt schon anders, ne?
Ja,
okay.
Genau.
Also ich habe Ahnung.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin mir trotzdem sicher, Blindverkostung geht schief.
Ja,
aber bei jedem, bei mir wird das genauso schief gehen. Ne?
Also das, wobei mein Sohn, der ist ja auch 17, der behauptet immer, er könnte die Biere auseinanderhalten, aber ich habe ihm gesagt, das geht gar nicht.
Er ist mit Sicherheit genauso ein Etikettensäufer wie alle anderen.
Ja, Etikettensäufer, das ist gut. Ja, gut, wollte ich nochmal eben kurz.
Wobei ich denke, genau, Wir haben das verfeinert. Genau. Also irgendwann hatten wir dann 5 Sorten Altbier, bewusst nur 5, weil wir direkt gesagt haben, wenn wir 6 nehmen, dann weiß jeder direkt, oder der mit den 6, ne, alle. Und so, wir verraten ja keinem, das steht ja auch auf der Flasche hinten drauf, die besten Altbiere Düsseldorfs.
Weiß der 6., dass er da nicht mehr drin ist?
Nummer 1 bis 5 wissen nicht mal, dass sie da drin sind.
Ach so, die wissen.
Ja? Ja, also wir haben keinen gefragt. Und dann sagen die alle, ja, darfst du das denn? Mhm. Ja, darf ich, weil die sind ja frei verkäuflich, diese Biere. Also ich kaufe die ganz normal zum normalen Preis ein. Mhm. Und ich nenne die Namen hier überhaupt nicht. Da steht nur drin, die besten Biere Düsseldorfs. Mhm. Und wenn die meinen, sie sind nicht dabei, können sie das gerne kundtun. Dann ist das eben so, dann gehören sie halt nicht zu den Besten.
Die könnten das auch nicht, wenn sie sich so eine Flasche kaufen, können die das auch nicht rauskriegen?
Nein.
Ganz blöd.
Nein.
Jetzt mal gefragt.
Also den möchte ich sehen.
Okay.
Den möchte ich wirklich sehen. Nein, das kriegt keiner raus. Wie gesagt, ich benutze deren Namen überhaupt nicht. Und demzufolge natürlich auch nicht den Namen desjenigen, der nicht da drin ist.
Dann,
also da steht wirklich nur drauf, die besten Biere Düsseldorfs.
Okay.
Dann haben wir gesagt, okay, eine Flasche brauchen wir auch noch. Ja, dann haben wir die Flasche, die wir jetzt gewählt haben, die haben wir so gewählt, weil sie so ein bisschen aussieht wie ein Altbierglas.
Ja, die ist schön.
Ich muss noch eins vorher erwähnen. Und zwar brauchten wir überhaupt erstmal noch ein Feedback. Wie kommt das bei den Leuten an?
Mhm.
Und da kommen hier die Naturburschen ins Spiel.
Mhm.
Der Inhaber, der David, der hat einen Sohn im gleichen Alter wie wir.
Mhm.
Und David und wir kennen uns quasi vom Spielplatz.
Mhm.
Ja, und der bekam das so mit. Und dann ist hier jedes Jahr in Düsseldorf sind so 2 bis 3 kulinarische Schnitzeljagden.
Mhm.
Da nehmen 10 bis 15 Geschäfte dran teil und 400 Teilnehmer fahren die Strecke mit dem Fahrrad ab oder mit der Bahn oder wie auch immer, aber fahren diese Läden ab. Und bei jedem Geschäft bekommen die irgendwas, was zu trinken, was zu essen, wie auch immer. Ja? Und der Laden präsentiert sich da. Und hat er gesagt, also wenn du willst, dann und dann ist kulinarische Schnitzeljagd, also wir hatten irgendwie noch 10 Tage Zeit, dann kannst du das da mal testen. Und ich so, ja, das können wir so machen. Da muss natürlich auch was mitbringen, wenn das jemand kaufen will. Und dann hatten wir schlagartig ein Problem, woher kriege ich Leergut? Wir haben ja nichts, ne? Wir haben nur zu Hause so ein bisschen rumgekocht und dann in die Flaschen gefüllt, die wir so hatten oder in Bierflaschen, wie auch immer.
Mhm.
Und dann kein Etikett, kein gar nichts. Ja, und dann haben wir bei einer Flaschenfirma Flaschen für damals 800 Euro gekauft. Wahnsinn. Die stellten sie uns dann irgendwann vor der Tür ab. Und dann haben wir die körbchenweise hinters Haus geschleppt. Ich glaube, 4 Stunden waren wir da dran. Und danach konnte ich mir dann die Schuhe im Stehen zumachen. Ja, also es war echt eine Buckelei. Und ich habe gesagt, okay, wenn das der Job ist, dann möchte ich das nicht mehr machen.
Ja,
also, ja, dann hatten wir erstmal Flaschen, haben die abgefüllt und verschlossen mit einem ganz normalen Korken. Der sah so noch nicht aus. Und
ich fotografiere das jetzt
ja, eben. Ja, dann die. Weil das ist der...
Ach so,
der Prototyp.
Das ist der Prototyp.
Ja, der ist noch nicht verkapselt hier oben und das Etikett hat dann meine Lebensgefährtin
dann
am Computer gemacht.
Das kommt dann gleich, beziehungsweise...
Nein, das ist dann bei Facebook. Vorher und das,
genau,
ist dann,
das,
und
das ist dann
heute.
Dann auch mal. So, genau. Super.
Ja, und dann... Ja, dann haben wir uns halt Gedanken vorher zu der Flasche gemacht. Die haben wir halt genommen, weil die so ein bisschen aussieht wie ein Altbierbecher, wollten Holzkorken drauf und daraus geworden ist dann diese hier.
Schönes Ding, ehrlich.
Dukeur, das habe ich nachts so irgendwann geträumt, das ist das Einzige, was ich da drauf gemacht habe. Den Namen habe ich irgendwie, ich sage Dukeur und da war sie mit einverstanden. Also das war schwierig, einen Namen zu finden. Ist halt die Kombi aus Düsseldorf und Likör. Wir hatten damals eine Werbeagentur. Ich sag mal, da war die Zusammenarbeit sehr problematisch, weil da bin ich hingefahren, habe denen gesagt, pass auf, wir wollen ein helles Etikett, so und so. Also ich habe denen sehr genaue Angaben gemacht. Und hier ist auf der Innenseite zum Beispiel, wenn man das leer trinkt, kommt hier in die Skyline zum Vorschein.
Selbstverständlich, ich habe ja schon diverse Flaschen
getrunken. Ja. Und das habe ich denen alles erzählt, so hätten wir es gerne. Ein weißes oder cremeweißes Etikett in der goldenen oder bronzenen Farbe, machen wir was. Und dann Name stand fest. Und dann haben die ewig gebraucht. Wir haben das im Juli in Auftrag gegeben. Da war ich kurz vorher bei Ihnen.
Genau.
Ne? Ja. Bei Ihnen.
Ja.
Und wie gesagt, das haben wir im Juli in Auftrag gegeben und haben es bekommen am, ich glaube, am 31. Oktober.
Boah.
Ja, also Weihnachtsgeschäft sahen wir schon daherflattern. Und dann kriegte ich irgendwann eine Mail. Hallo Olaf, hier im Anhang, wir sind fertig und wir haben nochmal eine Schippe draufgelegt und alles super. Und dann öffne ich diese Mail und wusste nicht, ob ich weinen soll oder hysterisch lachen. Es war ein rot-blaues Etikett, es war altdeutsche Schrift, also nichts von dem, was wir wollten, nichts. Es sah aus wie eine 3-Euro-Fuselsflasche. Ja. Auf der Innenseite, die Skyline haben sie mal weggelassen, weil sie gesagt haben, das kennt ja sowieso schon jeder. Und meinten, wenn du das alles so haben willst, wie du gesagt hast, dann brauchst du das, dann ist das ja ein Marketing für Produkt für die Stadt Düsseldorf. Das stimmt. Ich sage, genau, das will ich haben. Und von nichts anderem war die Rede. Ja, dann sind wir zu dieser Werbeagentur hingefahren. Also wären wir damals aus der Nummer noch rausgekommen, dann hätten wir sofort gesagt, ey, wisst ihr was, wir zahlen hier nichts und wir gehen woanders hin. Aber wir waren ja auch unter Zeitdruck und so weiter. Dann hatten wir schon angefangen, dann sind wir da hingefahren und dann hat meine Frau, sage ich mal, wir sind zwar nicht verheiratet, aber ist meine Frau, hat praktisch der guten Dame da in der Werbeagentur die Hand geführt, was sie zu tun hat. Und also die hat es entworfen.
Und das ist daraus entstanden, das ist schön.
Ne? Also die hat gesagt, ich will die und die Schrift da und dahin und dann so schrittchenweise haben wir uns dann daran gearbeitet und dann war letztendlich am 19. November haben wir dann das Etikett bekommen, also da war Weihnachten schon voll im Gange. Dann sind wir nach Lippstadt gefahren zur Druckerei, haben die da abgeholt und haben nachts noch angefangen zu kleben, weil das ist ja alles Handarbeit. Hier wird jede Flasche einzeln per Hand abgefüllt, per Hand verschlossen, per Hand verkapselt und per Hand geklebt. Ja, also es ist eine Mordsarbeit.
Und ich glaube, auch um den Zeitpunkt rum, muss ich jetzt auch mal sagen, hat Herr Edris, bekam ich ein kleines Päckchen ins Büro nach Solingen und konnte das erstmal gar nicht zuordnen und habe es dann aufgenommen. Jetzt muss ich sagen, Sie hatten mir ja wirklich in dem Vorstellungsgespräch auch noch versprochen, wenn das mal irgendwann klappt und es wird klappen und dann schicke ich Ihnen das. Und dann dachte ich natürlich, hatten wir eben schon das Thema, dass so viele Menschen einem so viel versprechen und dann denkt man natürlich, ja, nee, ist klar, machen wir mal. Aber ich habe mich wirklich, und diesen Facebook-Post, den gibt es auch noch bei mir auf der Facebook-Seite, dann kam das mit einem wirklich sehr netten Brief.
Handgeschrieben,
genau. Also so wie der Likör auch handgemacht ist, war der Brief auch nicht anonym auf dem Rechner geschrieben. die Flasche hat nicht lange überlebt, also den Inhalt, muss ich dazu sagen.
Er war eine kleine, genau, muss man fairerweise sagen.
Hat nicht lange überlebt, aber da muss ich sagen, da hat er, also da haben sie mir wirklich echt eine Freude gemacht und ich habe da gedacht, siehste, das Gefühl, was ich damals hatte, dass sie da wirklich so verbissen hinterher waren, hat sich bewahrheitet. Und jetzt sitzen wir hier und die Flasche sieht ja doch schöner aus. Die ist auch gut.
Die hat auch ihren Charme, sagen wir alle. Finde ich auch. Ne? Ja. Also das ist auch eine aus unserem hauseigenen Museum. Ja, ja. Die muss ich wieder mitnehmen nach Hause.
Ja, klar.
Und da hat sich sogar schon ein bisschen Teppich abgesetzt. Und da sage ich mal, das ist vollkommen normal, ist sogar gut, weil wenn kein Teppich unten drin ist, dann ist es kein Bierlikör.
Okay.
Ja, ist also ein Zeichen für Reife.
Ja, okay.
Der reift in der Flasche immer noch nach. Ja.
Ja, und wie gesagt, steht ihr hier.
Dann haben wir am 19. praktisch nachts noch geklebt und gemacht. Sind dann morgens losgefahren und haben Kaltakquise gemacht. Frau im Auto, weil Parken halt schwierig ist in Düsseldorf, dann konnten die, wenn wir keinen Parkplatz gefunden haben, immer kreisen. Und ich bin mit der Flasche unterm Arm in den Laden rein und habe gesagt, guten Tag, ich bin ja von der Firma so und so, Duqueur & Drinks. Und dann fragten die schon wieder, wie, Duqueur was? Duqueur & Drinks. Aha. Ich sage, wir sind seit gestern auf dem Markt mit unserem Likör, Altbierlikör, und den würde ich mir mal vorstellen. Und dann, was hast du da, Altbierlikör? Ich sage, genau. Es gibt zwar in Düsseldorf einen Mitbewerber, der macht Altbierlikör seit 6 Jahren, aber der hat es nicht geschafft, den auch in irgendeiner Form nur bekannt zu machen. Also es kennt 99% der Düsseldorfer kannten keinen Altbierlikör. Nein, ja, also das ist schon verwunderlich eigentlich.
Ja,
und dann sagten die Altbierlikör, da wurden die hellhörig, ja, Duqueur, dann gucken sie mal genau hin, ach, Duqueur, so ein schöner Name und die Flasche, oh, die sieht ja toll aus. Ach, weißt du, was kostet der denn? Ich sage, Geld verdienen kann man damit auch. Also wir haben die Preise wirklich so gestaltet, dass der Vertreiber da auch noch Spaß dran hat. Und gibt es in 3 Größen. Ja, also wir mussten direkt dreifach kleben, in 3 Größen alles parat haben. Und dann sagten die, ja, dann habe ich eine Mindestbestellmenge? Nö. Und Preise gestaffelt? Ich sage, nein, immer gleich und für alle gleich vor allem. Also egal, ob bei uns einer 1000 Flaschen bestellt oder 50 oder 3, bekommt immer den gleichen Preis, weil wir da ja solche Schiebereien und Schwimmereien nicht mitmachen. Ja, und vor allem wollen wir einen Daumen drauf haben, dass da nichts verhauen wird vom Preis. Deswegen liefern wir das auch selbst aus. Also wir machen wirklich vom ersten Zusammenrühren des Likörs bis zum Inkasso alles selber. Ja? Mit Ausliefern, mit Promoten, mit allem drum und dran. Ist viel Arbeit. Und wie gesagt, in den ersten 3 Wochen Kaltakquise, damals waren noch 4 Wochen Zeit bis Weihnachten, und nach 3 Wochen habe ich aufgehört zu akquirieren, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt noch weitermachen, dann schaffen wir es nicht mehr.
Ja.
Wir haben wirklich 8 Stunden geschlafen und 16 Stunden haben wir uns mit Flaschen beschäftigt. Und es ging, also das war an der Grenze für uns zu zweit und wir haben in den 3 Wochen 2000 Flaschen verkauft. Für ein Produkt ohne irgendeine Werbung, außer Kaltakquise.
Bei Werbung habe ich auch noch nicht gesehen.
Ne, da kommt ganz vereinzelt mal was auf Facebook. Ja. Wir haben jetzt auch jemanden, der uns dabei helfen wird, um unsere Seite damit zu machen, um ein bisschen Werbung zu schalten bei Google, Facebook und so weiter. Ist aber ganz hinten an. Also wir lassen das wirklich langsam wachsen und dann sagen die mal, ja, du musst hier, du musst da. Wir müssen gar nichts. Wir müssen vor allem gute Laune haben, wenn wir das machen. Das ist auch so eine Sache. Damals bei der Warsteiner Brauerei, das war wirklich so, man stand so unter Zahlendruck. Ja, und das habe ich heute, das will ich gar nicht mehr. Das ist, ich arbeite ja eigentlich gar nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht.
Das ist gut.
Und was ganz wichtig dabei ist, also es gibt auch so Kunden, sage ich mal, also jetzt so Marktbetreiber, wenn ich da merke, das passt so gar nicht, dann sage ich, okay, wir lassen es lieber sein.
Sie kriegen das nicht.
Sie kriegen das nicht, genau. Dann gucken die mich zwar immer total verstört an, also ist 2-mal vorgekommen bisher, aber wo ich sage, wissen Sie,
muss man auch.
Sie haben keine Lust auf mich, ich habe keine Lust auf Sie, ich will den Tag gar nicht versauen, auch wenn ich jetzt schon Termine machen muss, um liefern zu können, dann, nee. Ich sage, das klappt bei allen anderen, auch nur bei Ihnen nicht. Dann lassen wir es lieber bleiben.
Ja, das ist, und jetzt vielleicht nur mal ganz kurz abschließen, weil uns die Zeit so ein klein wenig
echt, ist schon rum?
Wegläuft. Ja, nee, 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 wir haben noch ein paar andere Punkte, aber erzähl doch noch mal kurz, weil wir ja trotzdem, wir sitzen ja hier auch coronamäßig auf Abstand und hier auch die Naturburschen achten da drauf. Was mich wieder zu dem Thema bringt, vielleicht abschließend, sind Sie denn von dieser Pandemie auch betroffen? Merken Sie das? Ist Ihnen da irgendetwas weggebrochen, was vielleicht vorher nicht so war?
Also ich mache das immer mit ein bisschen Witz. Das werde ich öfter mal gefragt, wenn ich hier irgendwie an Weintastings oder so, klinke ich mich schon mal ran und dann fragen die Leute das auch. Ja. Ich sage immer, wir sind auf jeden Fall besser als im Vorjahr, weil da gab es uns ja noch gar nicht. Also wir machen auf jeden Fall Plus. Plus zum Vorjahr. Aber natürlich bricht uns da was weg. Ostern war fast tot. Aber für ein Produkt, was immer noch wenige Leute kennen, was komplett noch neu auf dem Markt ist, selbst im Sommer, also wir hatten ja die letzten Wochen echt heißes Wetter und das ist so gar kein Likörwetter eigentlich. Selbst in der Zeit und mit Covid-19 haben wir immer noch Kunden dazu gewonnen. Also es kann sich wirklich sehen lassen. Natürlich finden uns hier vor allem die Touristen. Ja. Also Düsseldorf, da passiert ja unheimlich viel mit Tagestouristen vor allem oder Messeteilnehmer, wie auch immer. Ja, und mein früherer Chef von dieser Hausbrauerei, wo ich gearbeitet habe, der hat gesagt, die haben auch ein großes Gaststätte, ein Brauhaus dabei. Der hat gesagt, jeder Tag, wo keine Messe ist, verlieren wir 15.000 Euro. Mhm. Und auf ganz kleinem Niveau ist das bei uns natürlich genauso. Ja, also gerade die 100 Milliliter Flaschen, die werden sonst mal eben gegriffen als Souvenir. Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, was wäre, wenn, weil ich kenne das nicht mit Touristen.
Schlimm. Ne? Ja, das ist ja so.
Als Touristen noch unterwegs waren, da war halt auch Weihnachten und danach fing das ganze Gedöns schon an. Gastronomie ist nicht mehr vorhanden oder fast nicht mehr vorhanden. Das ist natürlich ganz schwierig, da reinzukommen im Moment. Also klar merken wir das auch.
Der Thorsten Rensing, der aus der letzten Folge, der sagte ja, im Großen, die Lanxess Arena, hatte ich ja eben auch schon erzählt, verliert jeden Monat 2,5 Millionen Euro. Ja,
okay, wenn wir da mal hinkommen, dass wir die haben.
Erschreckend. Ja, aber, also wie gesagt, ich kann das, ich kann den Duqueurs nur empfehlen, tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil der Herr Dietrichs hier heute der Gesprächspartner, das ist wirklich lecker. Und gibt es, jetzt muss ich mal eben fragen, gibt es das nur in Düsseldorf? Nee, in Solingen gibt es das tatsächlich
auch. In Solingen war mit einer der ersten Kunden damals.
Bei Trinkkauf?
Nee. Trinkgut.
Bei Trinkgut.
Ja, nicht bei, es gibt mehrere Trinkguts in der Focherstraße, heißt das richtig? Focherstraße, Trinkgut. Der hat die große Flasche da stehen und das kam auch ganz witzig, weil der hatte mich vorher auf einer kulinarischen Schnitzeljagd kennengelernt, noch mit diesem Urtypen hier. Ja. Und der hat gesagt, also wenn das mal fertig ist, dann nehmen wir auf jeden Fall einen Trinkgut. Okay. Und das war, glaube ich, unser zweiter Kunde oder so. Ne? Da bin ich dann gezielt hingefahren.
Und wenn das jemand aus der Solingen-Olixer Händlerschaft hört, weil da gibt es so den ein oder anderen spannenden Laden auch, bitte melden bei Herrn Dietrichs. Es wäre schön, wenn man das auch in Solingen-Olix kaufen könnte. Das wäre ganz toll. Ja, aber da sind wir jetzt. Da steht er und ist lecker. Und dann bedanke ich mich doch erstmal für den... Für den Lebensweg bis hierhin.
Und meine Kinder habe ich ganz verschwiegen, also so oder fast verschwiegen. Ja. Ne? Also die sind zwischendurch auch noch. Oh nee, habe ich doch erwähnt. Ne?
Doch, klar,
erwähnt. Stimmt.
Ja, klar.
Nee, alles klar. Nee, habe ich nicht verschwiegen.
Weil jetzt geht es dann nämlich zu dem nächsten Programmpunkt und jetzt kann ich ja sagen, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken und jetzt geht es weiter mit dem Punkt Flashback und zwar geht es jetzt darum, wenn Sie an einen Punkt Ihres Lebens zurückreisen können, ich weiß, dass es nicht der Zeitpunkt Ihrer Scheidung sein wird, dann aber nicht, um irgendetwas zu verändern, sondern um ihn nur noch mal bewusst zu erleben, welcher Punkt wäre das. Und damit starten wir jetzt.
Flashback.
Jetzt kommt der dritte Programmpunkt, hatte ich ja eben schon gesagt, Flashback. Also Herr Dietrichs, dann reisen Sie doch mal mit uns zusammen zurück an den Punkt Ihres Lebens, den Sie nochmal, wenn Sie sich das aussuchen könnten, erleben könnten. Ich schneide mich an und bin dabei.
Ich würde gar nicht so weit zurückreisen wollen, sondern an dem Tag der Kündigung in dieser Hausbrauerei.
Ja.
Also ich hatte ja damals meinem Chef gesagt, was ich so von seinen Sozialkompetenzen halte, praktisch, oder habe das mal in Frage gestellt. Ja. Und das dauerte dann, ich habe dann 2 Wochen ganz normal weitergearbeitet und Chef war im Urlaub und dann kam er irgendwann wieder und dann musste ich halt überraschend in sein Büro.
Ja.
und hatte eigentlich gar nicht mehr so, ja, ich hatte es wohl noch im Hinterkopf, aber ich war mir nicht sicher, schmeißt du mich raus, schmeißt du mich nicht. War aber egal, weil hätte er mich nicht rausgeschmissen, hätte ich die Reißleine gezogen. Okay, ich musste ins Büro mit meinem Kollegen, den ich beerben sollte. Und dann ganz kurz so, ja, also Herr Dietrich, so hier mit Ihnen, Sie sind gar nicht teamfähig und überhaupt, also das wird nichts. Wir trennen uns hier in der Probezeit von Ihnen. Mhm. So, ja, gut. Hab den Schlüssel abgemacht. Hab das unterschrieben. Wollen Sie noch irgendwas sagen? Ich sage, wissen Sie, Herr, ich sage den Namen jetzt nicht. Herr, also das war der Inhaber der Brauerei. Wo eine Tür zufällt, da geht an anderer Stelle eine wieder auf. Und das gilt auch für Sie. Und bin gegangen. Ja, und die Tür, die da aufgegangen ist, das war die hier mit dem Dukeur, weil hätte der mich nicht rausgeworfen, dann hätten wir gar keine Kiste Altbier damals zu der Zeit zu Hause stehen gehabt und meine Frau hätte gar nicht irgendwas mal ausprobieren können. Also das wäre definitiv nicht zustande gekommen.
Ja,
und
ich bin immer so.
Bin im,
oder ganz oft so.
Ganz oft so. Ja. Viele Dinge im Leben. Also ja. Das musste wirklich alles offensichtlich so definitiv sein. Ne? Also da spielen ja viele Punkte eine Rolle, ja, dass das heute dazu gekommen ist und ja, das macht so einen Mordspaß, ja. Ja, sowas selber zu machen. So überhaupt mal, wenn man ans Patent anschreibt und sagt, so ich habe hier was und würde gerne den Namen schützen, wenn man die Urkunde zurückkriegt, das ist so, ach, das haben wir gemacht, wir. Ne? So, das ist mal noch ein ganz anderes Gefühl.
Ich glaube, wenn man so in die Geschäfte reinkommt und dann steht das Produkt, ja, das man selber entwickelt hat,
genau,
das macht einen schon stolz.
Ja, auf jeden Fall.
Und hätte der Sie von der Firma nicht gekündigt, dann wäre es nicht so weit gekommen.
Genau.
Mal, das ist
ja, und ich meine, selbst im Warstein, das spielt ja auch schon mit dabei. Ne? Hätten die mich nicht und so weiter. Das, so kann man das immer weiter zurück.
Ja, genau. das
hätte meine Ex-Frau sich damals nicht getrennt, würde ja immer noch in diesem Hamsterrad sitzen. Ich meine, Gott sei Dank, vielen Dank,
Ex-Frau.
Genau. Ja, das wäre alles nicht so gekommen.
Nein,
das war die beste Idee, die ich jemals hatte. Ja? Also im Nachhinein. Damals, klar, ging es mir nicht gut, aber im Nachhinein, rückblickend betrachtet, war alles im Leben genauso richtig, wie es passiert ist, weil heute ist alles gut.
Und ich wäre dann, weiß ich, neben ihm gestanden und hätte in das doofe Gesicht von Herrn geguckt.
Ich verrate ihn gleich den Namen.
Bitte. Und ich verrate aber dann leider nicht weiter. Ich bin nämlich jetzt selber gespannt, welche Brauerei das nun war hier in meiner Geburtsstadt. Kann ich mir kaum vorstellen, dass da einer so ein
war. Stoffel ist.
Genau.
Ja.
So, alles klar. Dann war das. Das war total spannend und wir kommen dann jetzt zu dem nächsten. Das ist so ein bisschen, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was Sie da sagen. Sie haben das ja schon, ich hatte Ihnen das ja gegeben. Hört heißt das. Und da geht es ja um das Intro, ganz kurzes Intro zu einer Rede, die Sie halten müssten. Jetzt, aber ich habe hier schon wieder eine Befürchtung, hoffentlich sprechen Sie jetzt nicht mit dem Chef, den Sie damals gekündigt haben, auf dessen Beerdigung oder so. Also, wir sind gespannt und machen jetzt dann den nächsten Punkt. Hört, hört.
Hört, hört.
Jetzt kann das ja sein, hört, hört, der Beginn einer Rede, der Dietrich ist bestimmt jetzt der Nächste, der von sich selber sagt, ich bin gar kein Redner. Und ich mag diese, die heißen ja jetzt außerdem nicht Redner, sondern Speaker.
Speaker,
ja. Speaker. Das ist ja noch genial. Ja,
also total Redner. Wichtig.
Aber ja, selbst wenn oder so, es gibt ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, muss ja keine Rede sein. Ich überlasse Ihnen jetzt das freie Feld für ein ganz kurzes Intro in dann eben keine Rede, sondern in eine.
Auf was für eine Veranstaltung?
Was weiß ich. Ja, können Sie sich aussuchen.
Das können wir auch so.
Beerdigung Ihres Ex.
Nein, da würde ich nicht hingehen.
Oder,
ich meine, da stehen ja so
Ihres Sohnes oder keine Ahnung.
Ja, das ginge noch, weil bei Goldhochzeit, ich meine, ich bin aktuell nicht verheiratet und bin 51 Jahre alt.
Ja, sehen Sie.
Das ist unrealistisch.
Dann irgendetwas. Menschen stehen vor Ihnen, gucken Sie an und haben alle die Pulle, die Kür in der Hand und die wollen jetzt von Ihnen was hören.
Ja, das mache ich hier ganz oft.
Wir sehen Sie. Ja. Was sagen Sie denen?
Was ich denen sage, also ich habe ja gerade schon beiläufig erwähnt, dass ich mich so an Weinproben mit dran hefte, um unser Produkt bekannter zu machen. Und das mache ich auf einem kleinen Weg. Also hier bei den Naturburschen ganz oft, aber auch teilweise woanders. Da sind dann Weinproben, da nehmen ca. 30 Mann teil und da verkoste ich unser Produkt und erzähle dann was dazu.
Ja.
Ja, und dann erzähle ich, wie es dazu kam, Also praktisch das, was ich hier gerade erzählt habe, nur ein bisschen kleiner verpackt, was dazu kam, was da drin ist, was es kostet und so weiter. Und dann fragen die Leute halt auch, also es ist mehr ein Dialog mit den Teilnehmern als eine Rede.
Ja.
Ja. Aber das mache ich auf Reden oder bei Reden, dass ich denen das sage, wie gesagt, wie es entstanden ist. Und das ist von Gruppe zu Gruppe aber auch unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was man für Fragen gestellt bekommt. Ja, und was auf jeden Fall immer durchblickt, ist, dass ich da ziemlich stolz drauf bin.
Ja.
Aber auch zu Recht, glaube ich. Und das verstecke ich auch nicht. Also ich gebe da nicht mit an. Ja. Aber ich sage, ey, das ist eine super Sache und das soll erstmal einer nachmachen. Und ja.
Super.
Ne? Und das ist das, was ich hier so vermittle. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ich meinen Kindern was vermitteln wollen würde, dann halt, dass die an sich glauben und sich nicht verstellen vor allem. Also immer, dass man immer man selbst bleibt, dass man morgens in den Spiegel gucken kann, wenn man da reinguckt.
Gerade unten.
Ja, genau, genau. Ja. Das ist nämlich so Sachen, das ist teilweise echt selten geworden hier. Gerade im Arbeitsleben habe ich das viel erfahren, dass da Leute echt nur gebückt durch die Weltgeschichte laufen. Klar, die haben Angst, ihren Job zu verlieren, verstehe ich alles. Die Ängste hatte ich bestimmt auch, aber deswegen habe ich trotzdem immer gesagt, was ich denke.
Richtig so.
Ja, und da habe ich mir nie unbedingt Freunde mitgemacht. Manchmal auch ganz im Gegenteil. Aber ich konnte morgens auf jeden Fall immer noch in den Spiegel gucken. Und wäre ich da gebückt durch die Gegend gelaufen, das ist...
Nee,
um Gottes Willen, geht auch gar nicht anders.
Und wenn Sie dann demnächst mal im Außendienst sind für den Dükör...
Gleich.
So dann springen Sie kurz rein. Wir können ja leider keine Verkaufsstelle werden. Ich würde das ja, würde aber Jobs und...
Wieso? Sie können das doch als Kundenpräsent.
Ja, aber ich kann es ja nicht verkaufen.
Nee, Sie können das nur verschenken.
Ja, genau, ich kann das ja nur verschenken. Ich werde auch gleich hier das ein oder andere Fläschchen noch mitnehmen und es dann zumindest auch an die Belegschaft verteilen. So, erstmal, also Sie werden oder Sie möchten gern vermitteln, glaub an dich, verfolg dein Ziel.
Ja, auf jeden Fall.
Bloß nicht vom Weg abbringen lassen.
Und, und teilweise diese ganzen Dinge, die einem im Leben so passieren, also das hört sich jetzt an, als würde es irgendein Greis erzählen.
Nee,
aber das sind die Sachen, die früher meine Eltern gesagt haben, ja. Wo ich immer gesagt habe, ja, komm,
alles
erzähl mal. Ne? Aber das hat alles seinen Grund, wirklich. Genau. Also egal, wie weit ich zurückgehe,
ja.
Wenn irgendwo was anders passiert wäre, dann wären wir heute nicht hier und würden, dann wäre das Produkt nicht auf dem Markt, dann wäre mein kleiner Sohn nicht geboren, und hätte meine jetzige Partnerin nicht. Und das sind ja die Dinge, die mir am wichtigsten sind im Leben.
Sie machen auch einen rundum zufriedenen Eindruck.
Bin ich auch.
Ja, dann vielen Dank für diesen Punkt. Und jetzt kommt jetzt eigentlich so mein Lieblingspunkt. Jetzt kommen drei Fragen, nicht fünf Fragen, sondern drei Fragen.
Ach, von den Vorgängern, ne?
Ja, genau. Ah. Ich stelle Ihnen hier jetzt gleich erstmal, aber erkläre ich jetzt gleich, wenn wir loslegen mit drei Fragen.
Drei Fragen.
Also bei drei Fragen geht es ja tatsächlich darum, der Thorsten Rensing hat in der letzten Folge drei Fragen an Sie gerichtet, obwohl er gar nicht wusste, dass Sie es sein werden. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob Sie, das ist total spannend, ob Sie die überhaupt jetzt kennen, die ich gleich erwähnen werde. Also drei Fragen und daher stellen Sie dann drei Fragen an den Nächsten, von denen ich...
Also brauche ich da Fachwissen jetzt für, oder?
Nee, die brauchen kein Fachwissen. So, also, ich fange mal an mit Frage 1 und grüße dabei den Thorsten Rensing in Köln.
In Köln.
Oh, okay. Und fange mal an mit, was sind Sie? Captain Kirk oder Mr. Spock?
Klar kenne ich die.
Sehr gut.
Ich muss mal eben 30 Jahre, 40 Jahre zurück.
Ja.
Dann bin ich der Captain Kirk.
Ja?
Ja.
Passt jetzt auch dazu, weil der mehr so der Draufgänger war? Oder Spock war ja so mehr dieser Kühle. Das sind sie ja wirklich nicht.
Nee, König. Ich
Analytiker. Mein, vielleicht ein bisschen Spock dabei?
Vielleicht. Ja,
ein Ohr?
Ja, ein Ohr vielleicht. Ja, manchmal ja, aber zum Beispiel, das merkt man ja schon, wenn man einen IKEA-Schrank aufbaut. Ne? Ja. Ich würde mir nie eine Anleitung durchlesen. Ich fange immer an. Ja.
Okay.
Ja, und Fluch kann ich jetzt zwar auch, aber...
Das ist Kirk. Der Kirk
war der genau.
Also, sagen wir 80% Kirk mit ein bisschen...
Einfach
ein bisschen
machen.
Okay, einfach machen. Okay. Die zweite Frage, die passt jetzt sogar zu Ihnen. Und zwar fragt der Thorsten, was war Ihr größter Fehler, der am Ende etwas Gutes bewirkt hat?
Mein größter Fehler?
Ja. Haben Sie irgendwann Fehler?
Ja, klar.
Ja.
mein größter Fehler war damals, vor 25 Jahren meine erste Frau zu haben. Das war, man
ich wusste.
Nein, das war wirklich. Das soll jetzt gar nichts damit, dass ich die hier irgendwo durch den Dreck ziehen will, aber das war wirklich. Das ging ja jahrelang so, dass ich mit der zusammen war, aber hinten raus.
Hat was Gutes bewirkt.
Ja, total. Ja, da bin ich ja hinten raus total dankbar, ne, dass das echt genauso gekommen ist. Ja.
Auch viele liebe Grüße.
Ja, viele liebe Grüße nach Ennepetal. Ja, genau. Okay, ich meine, da gibt es natürlich immer noch so ein paar Problemchen, habe ich Ihnen ja vorab schon erzählt mit meinem älteren Sohn. Ja. Ja. Aber, ich möchte nicht tauschen mehr. Ja. Auf gar keinen Fall.
Also wenn Sie nicht geheiratet, dann wäre
das nicht außer dem. Das Ding wäre nicht, mein kleiner Sohn wäre nicht, das wäre alles nicht. Ne? Okay. Wer weiß, wo die Reise hingegangen wäre, keine Ahnung. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich, wäre ich noch mit der verheiratet, wäre ich wahrscheinlich eh schon Geschichte.
Ja? So, dritte Frage. Die ist auch total spannend, bin ich immer gespannt. Sie können ein Wort verbieten. Welches Wort wäre das?
Oh Gott. Ein Wort verbieten?
Ja.
Jetzt aktuell?
Irgendeins. Irgendein.
Corona. Ich mag es nicht mehr hören.
Wirklich nicht. Das war gut. Also ich habe jetzt an viele Punkte gedacht. Aber es ist erstaunlich, obwohl das so omnipräsent ist.
Ich kann es nicht mehr hören.
Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir zwei jetzt so Schwurbler sind mit anderen.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Also das ist tatsächlich, aber ich kann es tatsächlich nicht hören. Weil wenn man auch morgens früh...
Egal, was man anmacht, immer sofort Covid-19, Corona, stimmt, okay. Also das ist... Also das würde ich mal...
Corona wird also genau. Verboten. Also alles klar da draußen, es gibt das Wort nicht mehr. So, okay, und jetzt drehen wir das Ganze um und Sie sind dran und stellen jetzt drei Fragen, an denen ich weiß natürlich, wer das ist.
Ja.
Und kann das immer so schön einordnen, ob das total...
Ich habe jetzt suchen drei hier aussuchen.
Bitte, suchen Sie sich drei aus und stellen Sie die... Wird er auch nicht kommentieren oder ist nicht, ich höre einfach.
Okay.
Frage 1.
Was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären?
Frage 2.
Moment. Ja, das ist eine ähnliche Frage, wie ich sie gerade gestellt bekommen habe. Weiß ich nicht, so das ist alles.
Das ist original Ihr eigenes Ding.
Also gibt es eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich rückblickend anders entschieden hätten?
Ja? Frage 3.
Was war Ihre peinlichste Lebenssituation?
Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich ja jetzt weiß, wer
kommt.
Und ich da so die ein oder andere Situation mir schon vorstellen könnte. Ja, super. Also, damit sind wir leider schon am Ende. Und wenn jetzt später am Tag wäre, dann würde ich hier wahrscheinlich...
Ja, dann würden wir uns mal durchtrinken. Ja.
Würden wir uns mal durchtrinken. Ich mache jetzt original von hier nochmal eine Aufnahme dieses Lokals. Und Herr Dierichs, ich nehme Sie mal mit da drauf.
Mich eben kurz noch kennen.
Sie müssen es kennen, genau. Ja, klar. Wenn man das Bild gleich sieht, dann hört man, warum ich jetzt lache. Nee, aber es ist wirklich ein super schöner Laden hier und ist in...
Düsseldorf-Flingern. Birkenstraße 129. Genau. Also echt ein sehr, sehr schönes Feinkostgeschäft. Ja. Und ich will hier keine Werbung machen, aber...
Dann ruhig. Stadtteil von Fortuna Düsseldorf, ne? Flingern, ne?
Ja. Genau.
Ja.
Ist aber gar nicht weit weg hier. Aber man kann hier wunderbar Wein- und Gin-Proben machen und Champagner-Proben mittlerweile auch. Also kann ich nur weiterempfehlen und habe öfter auch schon hier Leute aus Solingen kennengelernt.
Ja,
das ist nicht weit.
Die finden den Weg,
doch. Also jede Woche gibt es hier dienstags, freitags und samstags verschiedene Tastings.
Okay, also ich werde definitiv hier hinkommen. Ich weiß auch schon, mit wem ich ein Gin-Tasting mache.
Oh ja, das können wir.
Das werde ich...
Will sonst keiner mit
mir. Bitte?
Mit mir macht keiner ein Gin-Tasting.
Nee? Ja, dann kommen wir zu zweit, dann sind wir schon zu dritt.
Ja, das
ist ein zünftiges Gin-Tasting. Ja, vielen lieben Dank. Und weiterhin wirklich alles aufrichtig Gute.
Ja, danke schön.
Der Dükörer bundesweit.
Nee, wollen wir gar nicht. Wir wollen klein und fein.
Wo der verkauft werden muss?
Mhm.
in der verbotenen Stadt.
Ja, okay, das wird schwierig, weil
machen Sie denn
da läuft man Kür. Ja, ich habe gesagt, wenn ich in Düsseldorf scheitere, dann probieren wir das Ganze in Köln. Aber mit Köln kann man, mit Kölsch geht kein Likör.
Nein,
und es hat jetzt natürlich auch nicht Priorität, dort Alpi-Likör zu verkaufen.
Nein.
Ich will ja meine Zähne weiter.
Lassen Sie die hier.
Aber wir sind unter anderem auch in Kiel.
In Kiel?
Ja, so ein Trash-Bierladen, dem haben wir mal eine Probe zugeschickt und die haben gesagt, boah, super, schick mal zu. Ja. Nehmen wir. Und die verkaufen das auch
in Kiel.
Ja, genau. Also es klar, 90%, 95% spielt sich hier in Düsseldorf ab und dann 4% im nahen Umfeld und 1% in Kiel.
Ich drücke die Daumen weiterhin. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, danke. Ciao. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.